Bums und herzlich willkommen zur neuesten Folge 125er James Podcast. Mittlerweile sind wir angekommen bei Folge 40. Ich bin der Jens, wie immer euer Host, aber ich habe natürlich wie immer meinen Moritz dabei. Moritz, schön, dass du dabei bist.
Hallo, hier ist Jens, dein Moritz.
Jens, dein Moritz, hervorragend. Ich liebe das. Ich gebe damit direkt weiter an den Moritz, denn Moritz hat gedacht, Jens, wir müssen dich mal durchlöchern mit Fragen über, ich weiß gar nicht, was, zu Bomben in Anführungszeichen. Und zwar geht es um das Thema Fahrwerk und Motorrad. Was gibt's da alles? Was kann man einstellen? Welche Auswirkungen hat das? Moritz hat sich da irgendwie so einen Fragenkatalog ausgedacht, den ich noch gar nicht kenne. Ich stehe jetzt quasi hier völlig blank oder sitze hier völlig blank vor diesem Podcast am Mikrofon und weiß nicht, was mich erwarten wird. Von daher, Moritz, it's up to you, your turn, hau rein.
Yes,
wir. Aber bitte mach nicht so schwierig.
Nee, alles gut. Wir haben das für 125er Fahrer und Einsteiger konzipiert, beziehungsweise ich. Der Jens muss heute nur sein fachkundiges Expertenwissen als
Motorradprofi und
Connoisseur mitbringen. Genau. Es geht ums Thema Fahrwerk und Geometrie bei 125ern. Weil wir darüber irgendwie noch nie gesprochen haben in 40 Folgen, dachte ich, müssen wir das jetzt mal nachholen. Und ich würde mal ganz, ganz sachte einsteigen. Für die Leute, die jetzt damit noch gar nichts anfangen können. Jens, mal so ganz simpel zum Einstieg gefragt, warum fährt sich nicht jede 125er gleich, obwohl Leistung und Gewicht doch oft ziemlich ähnlich sind?
Natürlich, die einfachste Frage zu Beginn, ich sehe schon, klar.
Ja,
weil du hast es gerade angesprochen, also so ein Motorrad an sich, und da braucht man gar nicht über 125er zu sprechen, sondern so ein Motorrad an sich ist ja ein bewegliches Konzept. Ihr kennt es auch, manche haben höhere Sitzhöhen, manche haben flachere Sitzhöhen. Ganz entscheidend bei den meisten Fahrzeugen ist die Schwerpunkthöhe und so weiter. Die hat viele Einflüsse aufs Fahrverhalten beim Motorrad. Und dann ist das Motorrad an sich natürlich auch ein dynamisches Konstrukt. Wir haben immer noch eine 125er an sich, du hast es gesagt, im besten Fall haben sie 15 PS. Also wir liegen leistungsklassenmäßig immer auf einer Ebene. Und wenn wir jetzt die Naked Bikes vergleichen, was weiß ich, 125er Duke, Fantic Stealth 125 und was es da alles gibt, Z125 von Kawasaki, dann ist das so, wenn man das so grob betrachten würde, alles dasselbe. Aber ich meine, wenn dann irgendwie jemand in den Sattel einsteigt, der dann 70 Kilo wiegt oder sowas und das Bike an sich wiegt vielleicht auch 120, 130 Kilo oder sowas oder vielleicht sogar weniger, dann kommt da nochmal, je nachdem, vom Grundgewicht des Motorrads die Hälfte an Gewicht obendrauf. Und das ist natürlich klar, dass das dann gerade bei 125ern entsprechenden Einfluss auch aufs Fahrverhalten hat, wie du diese 70 Kilo in Anführungszeichen dann bewegst. Und dann sitzt du auch nicht statisch drauf. Also jeder kennt es ja von uns, wenn man auf der Autobahn sitzt, macht man sich klein, rutscht mit dem Hintern erst mehr nach hinten in Anführungszeichen. Ja, also der Schwerpunkt in Anführungszeichen wandert nach hinten. So beim Bremsen rutscht man eher so ein bisschen nach vorne. Deswegen muss man sich ja mit den Knien am Tank abstützen. Bei Kurven, je nachdem, wie man fährt, der eine drückt Motorrad rein, der andere macht so ein bisschen Kurven, inneres Bein rausstrecken, vielleicht sogar ein bisschen Hang-off und so weiter. Da wird der Schwerpunkt auch komplett anders. Also von daher, Motorrad an sich ist so ein dynamisches Konstrukt, dass das von Fall zu Fall, von Fahrer zu Fahrer, von Motorrad zu Motorrad komplett unterschiedlich ausfallen kann, selbst wenn es auf den ersten Blick relativ gleich aussieht.
Mhm. Du hast es mit dem Aufsteigen schon gut angeschnitten. Ich sage jetzt mal so, es geht ja heute ums Fahrwerk. Was merkt man denn so als Fahranfänger direkt am Anfang, wenn man auf dem Motorrad steigt, obwohl man es vielleicht noch gar nicht benennen kann, was man da spürt?
Also wenn man draufsteigt, ist es auf jeden Fall so, was man auf jeden Fall spüren sollte, ist, dass das Motorrad unter einem ein wenig zusammensackt. Das ist ganz, ganz essentiell. Das ist der berühmte Negativfederweg. So, und das heißt, wenn ich die Federn, wir können uns das ja ganz grob vorstellen, wir haben vorne eine Gabel, kennt ja jeder, und wir haben hinten meist ein Federbein oder Stereo-Federbeine, also zwei Federbeine. Und da sitzt eine Feder drin, also ist eine Feder ganz genau aufgebaut wie eine Kugelschreiberfeder oder ähnliches. Und diese sollte unter Belastung ein ganz klein bisschen zusammensacken. Warum ist das so? Weil es natürlich Momente gibt, ja, in denen zum Beispiel du in eine Welle reinfährst und dann würde das praktisch dein Motorrad ja nach unten sacken. Und dann ist es total cool, wenn du noch ein bisschen Negativfederweg hast, um so etwas auszugleichen. Das Gleiche, wenn du ausfederst, dass du so ein bisschen Weg nach oben frei hast, damit das Motorrad quasi nicht an den Endanschlag rankommt. Und das sind so Kleinigkeiten, deswegen Negativfederweg ganz, ganz essentiell für jedes Motorrad, egal welches du fährst, das gilt für einen Shopper, das gilt für eine Enduro, das gilt für einen Sportler, das gilt für alles andere auch, Reise-Enduro, Naked Bike, call it what you like, Supermoto, immer. Ganz, ganz wichtig. Wichtigste Bezugsgröße.
Gibt es sonst noch Faktoren, worauf achtet denn der Experte wie du, wenn er jetzt auf ein Motorrad steigt oder wenn er das fährt?
Ach, das sind so, sind so Kleinigkeiten. Also, wenn du fährst, ist ganz bisschen so, was ich immer wichtig finde, so Ansprechverhalten von Federelementen. Und das kann man meist so im Stand schon ganz gut herausfinden, zumindest an der Gabel. Wenn man die Gabel mal so ein ganz klein bisschen nur im Stand, an den Lenkerhälften, je nachdem, was für ein Motorrad man hat, also am Lenkerende oder an den Stummlenkern und so weiter, beim Sportler, ein bisschen zusammendrückt und dann guckt, ob die Gabel wieder um diesen kleinen Weg vielleicht mal 20 Zentimeter federt man so im Stand mit Körperkraft ein, so ganz sensibel, ob die Gabel dann wieder zurückfedert oder ob sie da stecken bleibt. Das ist nämlich, da geht es darum, dieses berühmte Losbrechmoment. So. Und das ist halt eine ganz spannende Größe. Also wir werden jetzt schon sehr speziell oder sowas, aber es ist eine ganz spannende Größe, weil du hast natürlich zum Beispiel bei der Gabel so zwei Sachen, die du irgendwie gewährleisten musst. Du willst eigentlich diesen möglichst geringen Losbrechmoment haben, weil das bedeutet, dass die Gabel sehr fein ansprechen kann. Dass du praktisch, wenn so kleine Verwerfungen kommen, sie ist der berühmte Gullideckel, der ein bisschen über die Straße raussteckt oder ähnliches, dass das sauber abgefedert wird und nicht einen Schlag ins Fahrzeug gibt. Ja? Dafür brauchst du ein geringes Losbrechmoment. Geringes Losbrechmoment bedeutet aber meistens auch, dass du zum Beispiel spezielle Simmerringe brauchst oder im besten Fall ein bisschen mehr Spielen-Simmerring. Hört sich natürlich zum einen ziemlich super an, ja. Ein bisschen mehr Spiel in den Simmerring ist aber dann schon wieder zweifelhaft, weil wir haben den meisten Gabeln ja Öl. Und die Simmerringe sind die Instanz, die nachher dafür sorgen, dass das Öl nicht auf die entsprechenden Gleitflächen deiner Gabel kommt. Also abseits der Gabel wäre es halt unten, bei einer normalen Gabel wäre es halt oben die Fläche. So, weil wenn es da rausläuft, kommt es dann meist, je nachdem auf welcher Seite, auch Richtung Erdtransportkraft meist nach unten, das heißt Richtung Bremsscheibe, und da ist dann halt Öl richtig kacke. Und deswegen ist gerade so Gabel-Losbrechmoment ein ganz, ganz spannendes Thema, genau diesen Kompromiss hinzubekommen zwischen irgendwie, das federt ganz, ganz sauber und sensibel, aber ich habe natürlich auch die Gewähr, dass dieses System vorne aus Gabel, Feder und Öl perfekt abgedichtet funktioniert und ich nicht alle 5000 Kilometer einen Simmering wechseln muss.
Das war jetzt schon sehr, sehr viel Technik, sehr, sehr viel ins Detail. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückrudern.
Ja, gerne.
Und mal bei der Geometrie vielleicht anfangen. Denn da entscheidet sich ja auch schon so ein bisschen die Grundvoraussetzung, wie sich ein Motorrad überhaupt fährt. Und da kann man als Anfänger vielleicht auch nicht mit jedem Begriff, den man da so am Anfang um die Ohren geschlagen bekommt, direkt was anfangen. Deswegen würde ich gerne noch mal die Basics mit dir anschneiden. Thema Radstand fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Ist der Abstand zwischen den beiden Rädern?
Nicht der Abstand zwischen den beiden Rädern, sondern der Abstand zwischen den beiden Radachsen.
Radachsen?
Genau, also wo die Radachsen quasi senkrecht auf den Boden treffen würden, könnt ihr auch mit einem ganz normalen Meterstab, Gliedermessstab in Anführungszeichen nachmessen und so weiter. Und der bewegt sich im Regelfall bei 125, sage ich mal, zwischen 1,30 Meter und 1,40 Meter, je nachdem, wie es ausgelegt ist halt. So, und dann gibt es natürlich noch so Bezugsgrößen wie Lenkkopfwinkel. Das ist der Winkel eures Lenkkopfs, nicht zu verwechseln mit dem Winkel eurer Gabel, weil Gabelwinkel und Lenkkopfwinkel, also Lenkkopfwinkel ist wirklich der Winkel, wenn ihr euren Rahmen vorne anguckt, da wo der Lenkkopf quasi nach unten geht, wo die Lenkkopflager auch sitzen. Die Gabel, der Gabelwinkel ist mal ein bisschen davon abhängig, wie die Gabelbrücken ausfallen. Da gibt es nämlich auch Auslegungen, dass die Gabelbrücken sozusagen im Verhältnis zur zum Gabeljoch sozusagen zum Lenkkopf ein bisschen gereckt sind oder nicht. Das ist zum Beispiel bei Shoppern ab und so weiter. Und da muss man halt genau gucken, wie sieht das nachher aus? Ist das ein bisschen gereckt oder nicht? In ganz vielen Fällen ist dieser Winkel gleich. Aber prinzipiell ist die Bezugsgröße genau Steuerkopf, in Anführungszeichen Steuerrohr. Wie geht das nach unten? Wie trifft das nach unten auf den Boden? Und da kann man zwei Richtungen messen. Einmal zur senkrechten quasi nach oben oder einmal zur waagerechten nach unten. Und da bewegen wir uns immer im Bereich so zwischen, sage ich mal, 63 und 67 Grad ungefähr.
Und was bestimmt dieser Lenkkopfwinkel?
Also das ist, das ist, das ist,
was hängt das ab?
Genau, das ist Lenkerwinkel und Nachlauf, da kommt noch der Nachlauf dazu. Das ist sozusagen der Wert, in dem das Rad sozusagen diesem Lenkerwinkel hinterherläuft. Ihr kennt ja so einen Nachlaufwinkel, Nachlauf kann man sich mal ganz gut vorstellen, wenn ihr zum Beispiel so einen Einkaufswagen schiebt beim Discounter um die Ecke. So, wenn ihr den schiebt, läuft das Rad ja schön immer geradeaus. Also ihr zieht es hier hinterher. So, es hat einen Nachlauf. Es hat sozusagen den Winkel, wo es auf dem Boden trifft, die Befestigung, und dann läuft die Achse aber hinterher. Das ist da der Nachlauf. Und der Nachlauf sorgt für Stabilität. Jetzt gab es früher solche Sachen, so kurzer Radstand, prinzipiell handlingsfördernd, kurzer Nachlauf, steiler Lenkkopfwinkel, auch handlingsfördernd. Das ist aber, sage ich mal, allenfalls eine Grundtendenz. Es ist nicht per se so. Ihr müsst euch so vorstellen, beim Radstand kann man das schon so ein bisschen so sagen. Es gab ja früher immer diese Sprüche, so Länge läuft und so weiter. Und ihr müsst euch ja vorstellen, beim Motorrad ist es so, mit wie vielen Rädern könnt ihr lenken? Mit einem. Meist dem vorderen, hoffe ich. So, wenn ihr richtig rumfahrt. Außer ihr fahrt mit dem Roller vom BMW, dem mit E-Antrieb oder sowas rückwärts. Nein, also Spaß beiseite. Und da müsst ihr ja gucken, wenn ihr einen langen Radstand habt, läuft das Hinterrad ja viel länger hinterher, in Anführungszeichen. Und da ist ein kürzerer Radstand natürlich viel angenehmer, um einen engeren Radius hinzubekommen. Aber wie gesagt, das ist eine tendenzielle Größe, möchte ich mal sagen. Es ist dieses Zusammenspiel aus Nachlauf, Radstand, Lenkkopfwinkel und Schwerpunkt. Das ist eigentlich viel, viel entscheidender. Und das ist halt eine Sache, die lösen die Hersteller vom Modell zu Modell sehr, sehr individuell. Also du hast dann stellenweise Supersportler oder sowas mit steilem Lenkkopf und wenig Nachlauf, in Anführungszeichen, um ein gutes Handling zu erreichen. Aber um die Stabilität, die es auch braucht, zu erreichen, geht man da wieder auf einen langen Radstand. Und da muss man wieder gucken, was für einen Schwerpunkt hat dieses Fahrzeug. Und dieser 3-4-Klang macht dann nachher viel übers Fahrwerk aus. Aber generell zu sagen, das eine muss man so und so verändern, damit es dann halt beim anderen besser wird, schwierig. Man kann höchstens bei seinem eigenen Fahrzeug hingehen und sagen, hey, was für Bezugsgrößen habe ich da? Und wenn ich die verändere, wie verändere ich dadurch das Fahrverhalten? Also das wäre so eine Sache, die man machen könnte, halt berühmte Heckhöherlegung oder ähnliches halt, die dann auch Radstand verkürzend ist und Lenkkopf verkleinern beispielsweise.
Also ihr merkt auf jeden Fall die Komplexität dieses Themas.
Aber ja, genau.
Wie Jens das schon gesagt hat, das hat mich ziemlich erleichtert eigentlich, weil ich dachte, da muss man jetzt ganz viel Theorie büffeln und diese Begriffe, die sind nice to know und natürlich gibt's da Indikatoren, wo man sagen kann, wenn man da dreht, dann wird's da besser oder da kürzer oder da handlicher. Aber im Endeffekt ist es ja immer das gesamte Zusammenspiel. Also eine goldene Formel gibt es da tatsächlich.
Genau, und wie gesagt, das Motorradfahren an sich ist ja sehr dynamisch. Also ihr könnt es euch ja vorstellen, ihr fahrt mit eurem Motorrad ganz normal geradeaus. Dann habt ihr relativ feste Werte für den Radstand, für den Lenkkopf und für den Nachlauf. Ganz, ganz normal. Also die sind jetzt einfach mal so gegeben, sind da. Dann fahrt ihr auf eine Kurve zu und bremst. Beim Bremsen ist es so, die Gabel federt vorne ein. Ja, das bedeutet automatisch, ja, weil wir einfedern, dass der Lenkkopfwinkel steiler wird, der Nachlauf wird vermutlich kürzer und der Radstand wird dadurch auch kürzer. Sprich, das ganze Motorrad ist ein bisschen in sich zusammengestaucht. Und wenn man sich dann auch moderne Gabeln anguckt, dann federn die nicht, prinzipiell federt die Gabel ja linear. Also sprich, das Vorderrad wandert quasi in einer Linie in Richtung der Gabelholme nach oben oder das Motorrad in Richtung nach unten. Kannst ja sehen, wie du möchtest. Wenn du aber ganz doll verzögert, ist es so, dass die Gabel sogar ein bisschen verwindet. So, dass es so ein bisschen so eine ganz leichten Bogen reingibt, weil das Vorderrad stehen bleiben möchte, das Motorrad mit dir als Fahrer aber hinten, aber oben drauf schiebt. So, das wirkt sich natürlich auch verändert auf die Geometriedaten aus. Und wenn ich jetzt hingehen würde, würde den Lenkkopf von vornherein schon ganz steil machen, ja, dann würde ich ja immer im Bereich, immer näher an diese 90 Grad zum Beispiel rankommen, übertrieben gesprochen, ja. Und bei 90 Grad hätte ich auch gar keinen Nachlauf mehr. Das wäre total instabil. So, dann würde man sofort auf die Nase fallen, Anführungszeichen. Das wäre wie Einradfahren. So ein bisschen könnt ihr euch vorstellen. Und das muss man natürlich verhindern. Deswegen halt der wichtige Hinweis so, es gibt bestimmte Tendenzen, die man da sagen kann, aber man muss immer das Gesamtkonstrukt eines Motorrads betrachten, weil, wie gesagt, bei diesem Bremsvorgang, wenn ich ein Motorrad habe mit einer weichen Gabel, dann fahre ich natürlich eher immer mit so einem steileren Lenkkopf rum, wenn ich dann halt mal in eine Kurve reinbremse oder ähnliches oder auf eine Kurve zubremse. Wenn ich ein Motorrad habe mit einer stafferen Gabelabstimmung, dann kommt das natürlich tendenziell ein bisschen weniger vor, ne? Und deswegen ist es total schwierig, komplett von vornherein zu sagen, das und das muss ich machen und das verändern, dann kommt das als positives oder negatives Ergebnis raus, sondern das hängt immer super viel vom Gesamtkonstrukt des Motorrads ab, das man gerade betrachtet.
Ja, aber dennoch sind ja gewisse Motorradgattungen mit ähnlichen Geometriedaten versehen. Also Sportler haben ja bestimmt andere geometrische Zusammensetzungen als jetzt so ein Adventure-Bike oder sowas.
Genau, das liegt ja allein schon daran, dass du ja zum Beispiel bei einem Adventure-Bike oder sei es bei Sumos längere Federwege hast. Und es ist ja klar, wenn ich die Gabel einfach, sag mal so, ich habe eine normale Gabel 130 mm, ja, Federweg, und ich nehme die gleiche Gabel im gleichen Fahrzeug, aber sie hatte 200 mm Federweg. Das bedeutet ja automatisch, wenn ich die genauso einbaue und den gleichen Überstand oben bei den Gabelbrücken hätte, ja, dass mein Motorrad sozusagen an der Front viel, viel weiter rauskommen würde. Also es würde mehr so ein Dreieck dann bilden, in Anführungszeichen. Und das bedeutet halt also auch, dass das Vorderrad wie bei so einem Shopper weiter nach vorne wandert und dadurch natürlich dann auch der Lenkkopf erstmal flacher wird. So. Und das will man natürlich nicht, deswegen muss man uns natürlich hinten auch entsprechend mit längeren Federwegen ausrüsten. Und das führt dann meistens dazu, dass dann in Gänze natürlich im Vergleich zum normalen Fahrzeug der Radstand bei so einer Enduro oder bei so einer Reise-Enduro oder bei so einer Supermoto halt einfach länger ausfällt als beim Naked Bike.
Ja, und das sind Sachen, die kann man auch schon bei 125er
Motorrädern
ganz natürlich easy beobachten.
Genau, also wenn man jetzt vergleichen würde, bei KTM die 125er Enduro versus eine 125er Duke, dann müssten da schon Unterschiede sichtbar sein.
Ja. Ja, das
Radgröße natürlich noch dazu, ne? Also von daher gibt es ganz viele Einflussfaktoren.
Da kommt viel dazu, ja. Über den Federweg wollen wir später auch noch reden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis über und gucken uns mal einzelne Fahrwerkskomponenten an, würde ich sagen.
Gerne.
Fangen wir wieder in der Front an oder an der Front an. Da hängt ja ein nicht ganz unentscheidendes Bauteil namens Federgabel.
Genau.
Da gibt es verschiedene Arten, richtig?
Genau, es gibt verschiedene Arten. Einmal eine herkömmliche Gabel, in Anführungszeichen, und einmal eine Upside-Down-Gabel. So, das ist so die Bauarten, die vorherrschen. Es gibt noch ganz viele andere Lösungen, aber unter dem Aspekt Kosten, Funktion, Realisierbarkeit haben sich diese beiden Gabelbauarten quasi durchgesetzt. So, also, und sind, glaube ich, in der 125er-Klasse jetzt von ganz kleinen Ausnahmen mal abgesehen oder sowas, überall anzutreffen.
Ja, worin unterscheiden die sich so ganz kurz gesagt?
Ganz kurz gesagt einfach so, wenn ihr eine herkömmliche Gabel habt, ja, dann habt ihr das Gleitrohr und das Tauchrohr so und der untere, dickere Teil sozusagen federt in dem oberen Teil nach oben und hat den Vorteil, dass es leichter ist als eine Upside-Down-Gabel, hat aber den Nachteil, da das dünnere Rohr quasi oben zwischen den Gabelbrücken sitzt, dass es nicht ganz so stabil ist. So, die Upside-Down-Gabel ist quasi genau umgedreht. Ich brauche aber das längere Rohr quasi, ist dann das obere Rohr in Anführungszeichen, dann taucht das untere, das dünnere Rohr drin ein. Also ich habe das Standrohr, was dann dicker ausfällt in Anführungszeichen. Und da ist dann so, dadurch, dass es dicker ausfällt, können auch die Gleitlager dicker ausfallen und die Stabilität in der Upside-Down-Gabel fällt besser aus. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Gabeln eigentlich vom Funktionsaufbau nicht zwingend voneinander. Aber prinzipiell ist es so, man geht eher, sag ich mal, zu Upside-Down-Gabeln hin, weil man da einfach eine höhere Fahrstabilität und ein besseres Feedback von der Front realisieren kann. Also sind gerade, was ich vorhin gesagt habe, Verwindung und so weiter, deutlich besser als herkömmliche Gabel.
Ja, also kann man wirklich pauschal sagen, weil das benutzen ja viele Hersteller auch als Marketing-Argument oder
genau, du kannst ja, als dir große einfach,
Sache. Man kann pauschal sagen, dass Upside-Down-Gabeln besser sind als konventionelle Telegabeln.
Was heißt besser? Also prinzipiell ist die grundsätzliche Auslegung eine, die stabiler ist. Du brauchst einfach nur den Durchmesser des Rohres anzugucken. Also es ist ja kein Hexenwerk, dass ich, wenn ich bei gleicher Materialstärke ein Rohr nehme, das 41 mm stark ist und beim nächsten Mal eins nehme mit 45 mm, ja, dass das 50 mm Rohr vermutlich mehr Kräfte aufnehmen kann. Es hängt natürlich aber noch viel von dem ab, was innen drin passiert. Ne? Also ich kann natürlich eine Upside-Down-Gabel bauen, die keine eingebaute Dämpfung hat. Ich kann aber auch eine herkömmliche Gabel nehmen, wo nur eine Feder und Öl drum schwingt. Und von daher hängt natürlich noch maßgeblich davon ab, was habe ich innen drin für ein Dämpfungselement? Habe ich überhaupt ein Dämpfungselement? Wie funktioniert das etc.? Also auch da sind es viele, viele Einflussfaktoren, die eine gute Gabel ausmachen. Du siehst es ja auch, manche Gabeln kosten irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Euro. Ja, eine MotoGP-Gabel kostet unbezahlbar. Und ich glaube, in den Superbikes liegen wir auch schon bei weit im fünfstelligen Bereich. Also von daher, da gibt es halt eine ganz große Range. Und Das liegt natürlich auch daran, weil man halt an diesen Gabeln noch ganz, ganz viel feintunen kann. Aber das geht, glaube ich, für 125er ein bisschen zu weit.
Ich glaube auch, ja. Da geht es ja viel auch noch um Verstellmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, gibt es 125er, wo man so richtig viel an der Gabel rumdrehen kann?
Ja, prinzipiell haben wir erstmal ja, also es gibt prinzipiell drei Verstellmöglichkeiten, so, die, wenn es ein Motorrad eine hat. Das ist zum einen die Vorspannung der Gabelfeder. Also es ist, wie ich vorhin sagte, ihr müsst euch das vorstellen, einfach wie eine Kugelschreiberfeder, die vorne eingebaut ist und die entsprechend dann auf Druck belastet wird. Und dann gibt es eine Zugstufendämpfung und eine Druckstufendämpfung. Und beides an sich ist in der Gabel auch schon drin, auch wenn ihr keine Versteller findet. Nur mit den Verstellern könnt ihr halt sowas dann entsprechend anpassen. Und warum ist das wichtig? Ihr könnt es einfach vorstellen, wenn ihr eine ganz normale, wenn ihr vorne in der Gabel nur eine Feder hättet, also wie eine Kugelschreibefeder, ohne alles andere, also Kugelschreibefeder und Luft. Was passiert dann, wenn ich vorne bremse? Ja, und dann wird die Gabel vorne zusammengedrückt. Das ist ja gut. Und die Federkraft wirkt dieser Kraft, die das zusammendrücken will, entgegen. Deswegen schlägt es nicht durch, weil sonst würdet ihr quasi ja mit der Nase sofort auf dem Asphalt landen. Sondern die Feder sorgt dafür, hey, die Feder wird komprimiert, wie eine Kugelschreibefeder. Passt soweit, ihr schlagt nicht durch. Perfekt. So. Nun hört ihr aber auf zu bremsen, der Druck lässt nach. Wenn ich jetzt also meinen Finger von der Kugelschreiberfeder nehme, was passiert denn mit der?
Springt zurück.
Die springt zurück, weil ganz viel Energie in der Feder steckt. Ja, die dann praktisch in dem Moment, wo ich nicht mehr belaste, raus will. Das Gleiche passiert mit der Gabelfeder vorne im Motorrad. Exakt das Gleiche. So. Und das wäre natürlich total kacke, weil ich bremse und im nächsten Moment fahre ich quasi Wheelie, wenn man die Front entgegenspringt, weil so viel Energie darin gespeichert ist. So. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir auf gar keinen Fall, weil das wäre unfahrbar. Und deswegen gibt es die Zugstufe. Die Zugstufe hat einzig und allein nur die Bedeutung, diese Ausfederbewegung zu dämpfen. Deswegen muss diese Zugstufe immer super, super stark im Verhältnis ausfallen, weil es diese Energie, die da raus will, natürlich in einem bestimmten Maß einfangen möchte. Also man sagt immer so, wenn eine Gabelfeder eingefedert ist, dann darf sie quasi über ihre Nulllage, das ist die, wenn ich ganz normal auf dem Motorrad drauf sitze, sollte sie einmal kurz maximal ein bisschen rausschwingen und dann wieder auf ihre Nulllage einpendeln. Und dafür muss die Zugstufe sorgen, dass du praktisch einen so einen ganz smoothen Vorgang hast. So, wenn du eine weiche Zugstufe hast, merkst du das, dass die Gabel sofort so rausspringt, ja, also ganz wirr. Wenn du zu viel Zugstufe hast, dann merkst du, dass die Gabel einfach gar nicht mehr rauskommt, sondern unten stecken bleibt. Was dann auch doof ist, zu viel Zugstufe, weil beim nächsten Mal bremsen, komprimierst du die Feder noch weiter, die Kräfte werden noch größer und das Ansprechverhalten wird noch unkomfortabler. Und als dritte Kraft haben wir noch die Druckstufe und die Druckstufe ist einfach so ein Support für die Feder. Also beim Zusammendrücken der Feder, dass da noch so ein bisschen so eine Extrakraft wirkt, in Anführungszeichen, um die Feder beim Einfedern zu supporten, gerade wenn es dann Richtung starker Belastung geht. Aber die Druckstufe per se fällt auch, was die Abstimmung betrifft, viel, viel schwächer aus als die Zugstufe, weil die Zugstufe, wie gesagt, die ganze gespeicherte Energie, die in dieser Feder drinsteckt, ich sage, stell dir vor, du machst ein Stoppie, dann stehst du nur auf dem Vorderrad, also sprich, diese ganze Gewichtskraft vom Motorrad ist in der Feder quasi gespeichert und will dann raus. So. Und das musst du natürlich dann mit der Zugstufe abfangen und deswegen fällt die, glaube ich, 4 bis 5 Mal stärker aus als die Druckstufe.
Dann hätten wir noch die Vorspannung.
Glaub, Vorspannung, genau. Das ist auch ein spannender Faktor so. Also prinzipiell ist die Feder so ganz normal eingebaut und du brauchst einen bestimmten Druck drauf, so, dass sie gut funktioniert. Weil sonst würde sie einfach zwischen in der Gabel so hin und her lommeln. Das willst du ja auch nicht. So. Und Vorspannung heißt einfach, man sagt immer so, dass das Motorrad, wenn ich mich draufsetze, was ich vorhin ja schon mal gesagt habe, dass es einen gewissen Negativfederweg geben sollte. Und der sollte an Front und Heck beim normalen Straßenmotorrad so mit 120, 130 mm Gesamtfederweg etwa 30% betragen. Pi mal Daumen. Wenn es jetzt 28 sind oder 32, ist auch vollkommen okay. Ne? Also so prinzipiell. So. Und das heißt einfach, wenn ich mich draufsetze, wenn wir das mal ausrechnen, wir nehmen jetzt einfach mal 120 mm Federweg und davon ziehen wir jetzt 30% ab, dann müssten wir rauskommen in etwa bei 40 mm, glaube ich, ne? Wir müssten dann 36 mm, so, müssten wir rauskommen. Ungefähr, wenn es dann 35 sind vom Gesamtfederweg oder wenn es dann halt 33 oder 38 sind, völlig Banane. Das ist ungefähr der Wert bei 120 mm Federweg, den dein Motorrad unter deinem Gewicht als Pilot einsacken sollte. vorne wie hinten. Mhm. Wenn dieser Wert nicht stimmt, dann solltest du ihn mit der Vorspannung anpassen.
Okay, dafür ist die da. Das fand ich nämlich auch spannend. Wie viel ist denn da mathematisch kalkulierbar und wie viel ist Geschmackssache? Also wo ist da das Verhältnis, wenn ich mein eigenes Fahrwerk abstimmen möchte? Was kann ich mir quasi errechnen und was muss ich nach Gefühl machen?
Ja, wie gesagt, also das Problem bei der Vorspannung ist es, am idealsten wäre es, du erreichst diesen Wert prinzipiell mit ganz geringer Vorspannung, also dass die Feder so unter Druck gesetzt wird, so gerade eben, und du kaufst die Feder, die perfekt für dein Gewicht ausgelegt ist. Das wäre der Idealzustand. Das kann man natürlich bei so einem Motorrad schlecht bauen, das für den allgemeinen Markt gebaut ist, weil der eine wiegt 50 Kilo, der andere wiegt 120 und du musst dann diese Range irgendwie abdecken. Deswegen die Vorspannung, mit der kann man dann gewährleisten, dass Leichte und Schwere quasi in diesen Bereich dieser 30% reinkommen können. Dafür macht man das. Ganz interessant dabei, an der Gabel ist das weniger wichtig als am Heck. Könnt ihr euch ganz normal vorstellen, so, wenn ich alleine fahre, und ich habe ungefähr diese, sag ich mal, 30-35% Negativfederweg oder Sack, sagt man auch, dann passt das schon, wenn ich jetzt einen Passagier hinten drauf setze, ja, dann sackt das Motorrad vornehmlich hinten ein. Vorne ist das nur noch ein ganz bisschen mehr, so bei den meisten Fahrzeugen. Deswegen die paar Prozent, die es vorne mehr einsackt, ja, mach mehr Vorspannung rein, ist nicht verkehrt, mach vielleicht die Zugstufe ein bisschen, wenn es die gibt, Zugstufe ein bisschen straffer, weil wenn du mal bremst, hast du natürlich mehr Gewicht, was vorne reinschlägt, aber hinten ist natürlich viel, viel essentieller, weil die ganze Schwerpunkt war dann nach hinten, war dann nach oben, viel Gewicht auf dem Federbein oder auf dem Federbein, also da entgegenwirken, dass das Motorrad wieder in der Balance steht. Mhm. Es macht übrigens die Feder nicht härter, auch ganz wichtig so. Man kann die Feder nicht härter machen, man verschiebt den Arbeitsbereich, aber die Feder bleibt immer die gleiche, so immer, immer, immer.
So ganz. Also merkt's euch, am nächsten Stammtisch könnt ihr dann eure Kollegen korrigieren, wenn da irgendwie gefachsimpelt wird. Bleiben wir doch direkt mal am Heck, weil da hört man ja auch immer wieder direkt angelenktes Federbein, Federbein mit Umlenkung. Mhm. Tendenziell haben die hochpreisigeren Motorräder immer irgendeine Umlenkung drin. Was ist das? Was bringt es mir? Und was hat es damit auf sich?
Das ist eigentlich relativ einfach. Also direkt angelenktes Federbein heißt einfach, ich habe meine Schwinge und ich habe dann meist meinen Rahmen oder meinen Motor als anderes Abstützungselement und das Federbein sitzt genau dazwischen. So, das Spannende beim Federbein hinten ist aber, im Gegensatz zur Gabel, bei Gabeln kann man sich das relativ einfach vorstellen, vereinfacht gesprochen, wie gesagt, haben wir bei Gabeln eine lineare Federbewegung. So, weil man guckt sich die Gabel an, ganz normal, und dann sieht man die und das Vorderrad federt einfach nach oben ein in dieser Stellung, wie die Gabel ist. Nicht senkrecht nach oben und nicht waagerecht nach hinten, sondern genau im Lenkkopfwinkel federt die Gabel ein. Das ist natürlich bei der Schwinge ein bisschen anders, weil wir haben da einen Drehpunkt, die Schwingenaufnahme, die Schwingenachse und Bewegung ist da um diesen Drehpunkt herum. Deswegen haben wir meist so eine kleine Progression mit drin, weil sich das immer ein bisschen verschiebt, je nachdem, wie steil das Federbein steht und wie flach das Federbein steht. Und direkt angelenkt heißt einfach nur, das Federbein sitzt oder die Federbeine sitzen direkt zwischen Schwinge oder Rahmen und Motor. Bei einer Umlenkung ist es so, dass zwischen diese Befestigung, zwischen Schwinge, meistens zwischen Schwinge und Federbein, noch ein bewegliches Element liegt. Und das heißt, es ist meist so ausgelegt, dass du darüber eine Progression erreichen kannst. Und eine Progression ist deswegen ganz, ganz sexy, weil du quasi am Anfang dafür sorgen kannst, dass das Federbein etwas weicher anspricht, was natürlich dem Komfort zuträglich ist. Und dann gegen Ende durch die Progression dann sagen kannst, jetzt müssen die Federkräfte immer größer werden, um das Federbein noch weiter zum Arbeiten zu bewegen. Also du hast quasi keine lineare Kurve bei diesem Federbein, sondern du hast eine, die sich so langsam wie so eine leichte Welle aufbaut, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich dann in vielen Fällen sehr viel angenehmer und komfortabler zu fahren.
Und direkt angelenkt wird meistens in günstigeren Bikes eingebaut, weil es einfacher ist und andersrum dann mit dem Umlenkungssystem, oder?
Ja, das ist so eine Sache, das kann man gar nicht pauschal sagen. So, also wenn ich natürlich Produktplaner wäre und dann natürlich auch noch jemand hätte, der auf die Kosten achtet, dann ist es natürlich so, wenn ich direkt angelenkt irgendwas einbaue, dann spare ich mir ein Bauteil, ne? Sprich einfach die Umlenkung bei meinem Federbein, spare mir vermutlich auch ein bisschen Entwicklungsaufwand und Teile. Und wenn ich das alles summiere, dann wird mein Motorrad vermutlich im Herstellungsprozess günstiger. So, das wissen wir jetzt aber auch nicht. Also wir haben da jetzt noch keinen konkret nachgefragt. Und es gibt direkt angelenkte Federbeine von bis in alle Klassen. Das ist jetzt kein Phänomen der 125er-Klasse, sondern das gibt es auch bei ganz vielen BMW-Modellen noch und so weiter. Also das zieht sich durch. So, ganz viele KTMs haben das auch. Deswegen würde ich diese pauschale Aussage, teurere Feder oder teurere Motorräder haben immer per Umlenkung angelenkte Federbeine und günstigere haben direkt angelenkte. Das mag vielleicht so ein bisschen so sein, aber pauschal ist das falsch.
Dann wissen wir doch da Bescheid. Was haben wir noch auf dem Plan? Wir haben ja jetzt viel über die Fahrwerkselemente gesprochen. Lass uns doch mal über deren Federwege noch kurz reden.
Ja.
Da gibt's ja auch so von bis, was sind denn so die gängigsten Federwege für die einzelnen Motorradgattungen? Kann man da irgendwie so Ranges abgrenzen oder wie sieht das aus?
Genau, also ich sag mal so, bei Naked Bikes und Sportlern bist du meist so im Bereich zwischen 120 und 130 mm Federweg unterwegs. Im Bereich Shopper ist es meist so, dass du an der Gabel ähnlich unterwegs bist. Aber man sieht es ja meist schon bei Shoppern oder Cruisern, dass der Sitz deutlich tiefer ist. Um das zu erreichen, muss ich natürlich das Heck auch tiefer machen. Und das schafft natürlich weniger Raum zwischen Heck und Schwinge. Und irgendwo an der Schwinge, egal ob direkt angelenkt oder per Umlenkung betätigt, muss ja dann irgendwo das Federbein befestigt werden. Und das führt dann dazu, dass Shopper oder Cruiser hinten oft mäßig mit Federweg bestückt sind, was das Federbein betrifft, den Dämpfer. Da reden wir da meist so zwischen 40, 60, 70 Millimeter. Und das ist natürlich was man merkt. Deswegen haben diese Fahrzeuge in der Regel einen etwas dicker gepolsterten Sitz. Weil, oh Wunder, ein dicker gepolsterter Sitz ist ein sehr, sehr wertvolles Komfortfeature, was auch gerade so diese ganz kleinen Wellen und das Ansprechverhalten massiv beeinflusst. Sollte man nicht für möglich halten, aber so eine Schichtpolster mehr macht dann ganz, ganz viel mit dem Allerwertesten. Aber es führt natürlich auch dazu, dass natürlich dann brauchst du dir überlegen, wenn ich beim Federbein die Option habe, über 120 mm Federweg irgendwie Unebenheiten und verschiedene Lastzustände abzudecken, dann habe ich natürlich da viel mehr Range, wo ich das machen kann. Wenn ich aber nur 60 mm habe oder noch weniger, dann wird es natürlich schwierig. Da muss ich viel eher oder viel schneller in so eine Progression kommen, weil ich will auch nicht durchschlagen. Also durchschlagen ist ja so, wenn dann praktisch der Federweg aufgebaut ist, ihr habt den meisten Federbeinen, habt ihr noch unten so einen kleinen Gummipuffer drauf oder sowas und dann knallt quasi der dämpfende Kolben vom Federbein unten auf den Gummipuffer oder noch weiter zu und komprimiert den Gummipuffer. Dann habt ihr einfach keinen Federweg mehr. Dann ist es so, wie wenn ihr Enduro durchschlägt nach einem großen Sprung. Nach einem großen Sprung rechnest du aber damit, wenn du irgendwo über eine Welle fährst auf der Landstraße, dann knallst du richtig auf den Steiß. So, und das willst du natürlich vermeiden. Und deswegen musst du natürlich bei diesen kurzen Federwegen und Shopper-Federbeinen eine entsprechende Abstimmung fahren, die vielleicht zu Anfang noch sensibel ist, aber dann sehr schnell sehr viel härter wird. Und man muss ja jetzt kein Professor sein, um vorauszusagen, dass das jetzt auf Komfortansprüche nicht so richtig gemünzt ist, weil da hast du wenig Möglichkeiten, das so hinzubekommen, dass das echt top funktioniert. Deswegen Shopper Cruiser in dem Bereich ganz, ganz oft ein bisschen, ich sag mal, wieder Look ein bisschen härter daherkommend. So. Mhm. Und bei Reise-Enduros und so weiter würde ich sagen, oder Crossover wäre so 150, 160 mm Federweg und darüber bewegst du dich dann im Rahmen so, ich sag mal, Reise-Enduro zwischen 160 und 200 mm. So. Wobei 200 ist dann schon eher so richtig in Richtung Enduro gehen. So. Supermoto ungefähr genauso unterwegs. Was gäbe es noch? Haben wir was vergessen?
Sportler.
Wie sieht es bei Sportlern aus? Sportler, Naked Bike 120, 130.
Das 120, 130.
Das ist so ziemlich die Range, wo sich das bewegt. So, also wenn du mal durchguckst, so ein paar wenige haben ein bisschen mehr Federweg oder sowas, aber das Gros, wenn man das so zusammenfassen würde, ein Gabelfederbein bewegt sich immer so zwischen 120, 130 mm. So. Mhm. Das ist ein guter Standardwert.
Und das ist dann auch, also ich wollte gerade fragen, gibt es einen Grund dafür, warum man immer die gleich langen Federwege meistens nimmt, vorne und hinten? Aber das beantwortet sich ja dann wahrscheinlich schon von selbst.
Was heißt gleich lang? Das ist natürlich so, also prinzipiell ist es natürlich cool, wenn du das gleich so planst, weil dann hast du natürlich so ein, von der Balance her schon mal eine gute Herangehensweise, aber ich bin kein Konstrukteur, also das kann man bestimmt auch anders hinbekommen. Nur diese 120, 130 hat dieser coole Kompromiss zwischen, Ich kriege ein sauberes Ansprechverhalten hin und habe genug Weg nachher auch zur Verfügung, um eigentlich diese Endprogression zu erreichen und nicht durchzuschlagen. So, wenn ich mehr Federweg habe, wie es, wenn ihr es kennt, zum Beispiel bei Supermotos oder Enduros, und die haben ganz viel Federweg, dann ist es ja ab und zu schon mal so ein bisschen gauchiger vom Fahren her. Weil die natürlich prinzipiell darauf ausgelegt sind, zum Beispiel Offroad mal größere Wellen abzufrühstücken und so weiter. Auf der Straße beim harten Bremsen taucht dann aber die Gabel zum Beispiel meist tief ab. So, weil dann einfach genau diese viel mehr an Federweg genutzt wird, so. Und dann hast du halt da eine kleine Verschlechterung, so. Und deswegen ist so diese Federweglänge 120, 130 eigentlich so ein ganz guter etablierter Kompromiss, aus dem man sportliche Härte realisieren kann, aber auch gleichzeitig noch ein höheres Maß an Komfort auf die Beine gestellt bekommt.
Mhm. Talking Komfort, wir haben viel geredet über Fahrwerke und Geometrie und wir haben dabei aber noch einen Aspekt komplett außen vor gelassen, der auch maßgeblich zum Fahrverhalten eines Motorrads beiträgt. Und das sind die Reifendimensionen.
Genau, Reifendimensionen. Oh, ja. Gutes Thema, ja.
Gutes was Thema,
willst,
oder?
Was willst du wissen?
Wie groß ist denn der Einfluss der Reifen wirklich und vor allem bei 125ern?
Das hängt natürlich, das ist schon wieder so eine Pauschalfrage, ganz, ganz schwierig so. Also, wir können uns ja erstmal die gängige Reifengröße angucken und da bewegen wir uns im 17 Zoll Format. So, das ist ja wie bei etablierten Motorrädern auch so. 17 Zoll hat sich als das Straßenformat durchgesetzt. So, und da ist es natürlich so, prinzipiell müsst ihr euch einen Reifen so vorstellen, der Punkt, mit dem ihr, sage ich mal, mit dem Motorrad und dem Reifen euch bewegt, der wandert ja quasi über die Krümmung des Reifens. So, also wenn ich geradeaus fahre, ist der Punkt, wenn die Reifen genau unter dem Motorrad stehen, keinen Versatz haben oder ähnliches, fahrt ihr genau in der Mitte des Reifens so. So, und das heißt, wenn ich ja mich nach links oder rechts bewege, dann ist ja der Mittelpunkt nicht mehr da, wo die Reifenflanke aufliegt, sondern wenn ich zum Beispiel Linkskurve fahren würde, ja, muss ich das Motorrad ja um diesen Mittelpunkt auf die Reifenflanke kippen, weil die Senkrechte würde ja weiter in der Mitte durchlaufen. Ja, also ich muss mich aus dieser Senkrechten auf die Flanke bewegen. Und da kann man sich ja schon überlegen, wenn ich einen schmalen Reifen habe, ist dieser Weg natürlich kurz. Und wenn ich einen breiten Reifen habe, ist der Weg natürlich länger. Ja, also je breiter der Reifen ausfällt, desto länger wird dieser Weg, um den ich das Motorrad natürlich dann entsprechend kippen muss. Deswegen ist es auch meist so, bei gleicher Schräglage andersrum, wenn ich einen breiteren Reifen fahre, brauche ich bei gleicher Geschwindigkeit mehr Schräglage, weil ich das Motorrad halt mehr rumkippen muss. Der breitere Reifen hat aber den Vorteil, meist mehr Auflagefläche im Schräglage zu bieten. Deswegen ist das auch immer so ein Kompromiss. Shopper-Reifen, die ja bis zu 300er gehen, in Anführungszeichen, sind dann schon sehr weit ab von diesem Kompromiss. Bei Sportlern bewegen wir uns so bis in den Bereich 200. Das hat sich als ganz gut herausgestellt, 190, 180, 200, wobei die auch relativ spitz dann konstruiert sind, damit man genau diesen Weg dann halt entsprechend perfekt abbilden kann. Das so bei 125ern, aber da im Regelfall, wie gesagt, haben wir hinten nicht diese extremen Reifenbreiten. Da ist viel spannender, wie verhält sich das natürlich dann, so wenn ich Enduro-Reifen drauf habe, größeres Vorderrad, 21 Zoll, meist schmaler. Das kommt mir im ersten Moment meist ein wenig kippeliger vor, also sprich handlicher, weil es halt nicht so breit ausfällt. Hat aber den Nachteil, wenn ich da ein bisschen schneller fahre, habe ich natürlich größere Kreisekräfte, weil natürlich meine Felge größer ist und ich mehr Masse außen an der Felge am Reifen habe. Also, und dadurch wird es dann halt quasi bei höheren Geschwindigkeiten meist etwas unhandlicher, wenn man das mal so pauschal abbilden möchte. Und da hat sich, wie gesagt, diese 17 Zoll Klasse so als ganz cooler Kompromiss etabliert und deswegen eigentlich alle Bikes so auf 17 Zoll unterwegs und Reifenbreiten, ja. Normal 120, 130, 140 hinten, so im 125er Sektor. Mehr braucht es bei 15 PS, glaube ich, auf gar keinen Fall.
Okay, weil jetzt könnte man sich ja fragen, wenn doch alle großen Bikes so fette Hinterreifen fahren, dann knalle ich mir doch einfach in meine 125er auch so ein Ding rein. Wäre dann wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
Genau, erstmal muss die Felge ja passen, ne? Weil du kannst ja nicht jeden Reifen auf jede Felge drauf machen. So.
Ja.
Das ist ganz, ganz entscheidend. Also da gibt es halt bestimmte Größen nur. Ihr dürft natürlich auch gar nicht andere Reifengrößen als eingetragen sind oder vorgegeben sind montieren. Sonst müsst ihr nochmal zum TÜV. Also ist verboten. Und da muss nicht nur praktisch die Felge wachsen, sondern die Felge muss dann ja, oh Wunder, auch noch zwischen oder an die Schwinge passen. Also wenn die Schwinge, sage ich mal, für einen 150er Reifen ausgelegt ist, dann ist vielleicht die lichte Fläche dazwischen plus Kettenrad und so weiter, sage ich mal, 200 Millimeter. zwischen den beiden Schwingenräumen. Wenn ich dann halt überlege, einen 80er Reifen dazwischen zu machen mit einer 6 Zoll Felge oder sowas, dann wird die wahrscheinlich schon fast so breit sein mit Kettenrad und so und Bremsscheibe, wie dann meine Breite zwischen den Schwingenräumen. Ich muss aber noch irgendwie ein Lager unterbringen oder eine Distanzbuchse. Also Pustekuchen. So. Und dann stimmt doch die Kettenlinie nicht mehr, weil ich müsste dann ja mein Kettenrad, was vorne das Ritzel ist, weiter nach außen setzen, so, weil mit die Kettenflucht stimmt, weil sonst läuft die Kette ganz, ganz schief. Also, das ist alles was, was man nicht so einfach realisieren kann. Also, das gibt's bei großen Motorrädern ab und zu so im Shopper-Bereich, dass man da irgendwas probiert und so weiter. Aber bei Serienfahrzeugen bleibt bei eurer Größe, die drauf ist, da macht ihr euch das Leben am einfachsten.
Das glaube ich auch, ja. Ja. Lieber die Finger von lassen und dann ein bisschen selbstständig am Fahrwerk rumschrauben.
Genau.
Vorausgesetzt, man hat schon ein Motorrad. Wenn man sich jetzt ein neues Motorrad kauft, Jens,
ja,
wo sollte man denn da beim Fahrwerk drauf achten? Oder sagen wir mal Gebrauchtkauf auch einfach kaufen. Worauf achtest du als allererstes?
Na gut, Fahrwerk ist ja, das muss man einfach sich vor Augen führen, auch sowas wie ein Verschleißteil. So, also in der Gabel ist in der Regel auch Öl drin. Und beim Motor ist es ganz, ganz selbstverständlich, dass wir ab und zu das Öl wechseln. Da gibt es ja sogar kilometermäßige Vorgaben oder jahreszeitlich, also sprich vom zeitlichen her Vorgaben, einmal im Jahr, alle 2 Jahre, alle 6.000 Kilometer, alle 10.000. Verschiedene Sachen halt, wo man das machen sollte, Ölwechsel, Ölfilter, etc. Und jeder denkt so, klar, für Motor selbstverständlich. Ja, aber das Öl in der Gabel altert ja auch. Da ist auch ein Öl drin. Das ist auch ganz sinnvoll, weil eine Gabel hat meist nicht nur eine Feder drin, sondern auch Öl. Zum einen ist es ganz gut, dass dann die Lager, die da drin sind, geschmiert werden. Das geht ja mit Öl ganz hervorragend. Zum anderen haben wir ja meist Öl und Luft drin. Das hat 2 Gründe. Öl ist eine Flüssigkeit. Und wenn Physik damals aufgepasst hat, weiß, Flüssigkeiten kann man nicht komprimieren. So, wenn ich da Druck drauf gebe, verändern die ihr Volumen nicht. Luft kann man aber komprimieren. Das heißt, die Luft oberhalb des Öls sorgt dann dafür, dass wir nochmal so ein progressives Polster haben, weil je mehr, je nachdem wie groß das Luftpolster ist, ja, je mehr ich natürlich dann dieses Luftpolster komprimiere, desto stärker wird dessen Auswirkung. Die Luft will versuchen, das Öl zu verdrängen. Das kann sie halt nicht, weil das Öl halt fester drin ist. Das Öl kann man nicht komprimieren. Und deswegen haben wir dann nochmal eine weitere progressive Wirkungsweise in der Gabel. Das Ganze bedeutet aber auch, je nachdem wie hochwertig die Gabel ist, dass natürlich Luft ins Öl reinkommen kann, das Öl aufschäumen kann, das Öl altert auch in der Gabel und verliert dann natürlich auch an Performance. Das heißt, na, je nachdem, wie viel man fährt, so, ich würde mal sagen, alle 30.000 oder 4-5 Jahre würde ich schon mal einen Gabelölwechsel machen, wenn ich so Straßenfahrer wäre, so als ganz grobe Richtlinie. Da reichen meist 1 oder 2 Liter des entsprechenden Öls. Bei einfachen Gabeln, Gabel ausbauen, oben Stopfen aufdrehen, meistens Stopfen besser leicht lösen, wenn die Gabel noch eingebaut ist, dann Stopfen aufdrehen, im besten Fall kommt eine Cartridge entgegen oder sonst was, ab und zu aber auch nicht, Öl rauslaufen lassen, mit Bremsenreiniger oder Isopropanol alles sauber machen innen drin, umgekehrt wieder zusammenbauen, die vorgegebene Ölmenge einfüllen, Stopfen drauf, fertig so.
Merke ich das irgendwie, wann mein Öl in der Gabel wechslungswürdig ist? Kündigt sich das an?
Ja, das Problem ist ja immer so, wenn du natürlich dein Motorrad immer weiter fährst, so, ja, dann gewöhnst du dich an diesen Performanceverlust. Das ist ja ein schleichender Prozess. Das ist ja nicht so, dass einmal die Gabel gestern noch perfekt funktioniert hat und morgen dann halt einfach durchschlägt oder so. Das kann man halt nicht sagen. Also es gibt ja das Phänomen, dass du dann natürlich vielleicht irgendwann die Simmerringe mal lecken oder sowas und nicht mehr dicht sind. Aber sag ich mal, die Dämpfung nimmt auf jeden Fall ab und die Performance nimmt davon ab. Also wenn du merkst so, dass die Gabel doch früher irgendwie auf Unebenheiten auf deiner Hausstrecke deutlich besser angesprochen hat, dass sie Unebenheiten deutlich besser abgefedert hat, dann wäre es vielleicht mal eine Überlegung nachzugucken, wann der letzte Gabelwechsel, wenn es einen gab, bisher stattgefunden hat. Und ja, wer sich da nicht rantraut, Fachwerkstatt, kann das machen so. Ansonsten kann man auch in Eigenleistung machen, je nachdem, wie die Gabel aufgebaut ist. Beim Federbein schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir nicht Luft drin, sondern Stickstoff unter Druck mit ein paar Bar. Und das liegt einfach daran, dass das Federbein durch diese Progression, die wir automatisch drin haben, weil wir uns ja um den Schwingendrehpunkt bewegen, dass da meist praktisch der Federweg, der zur Verfügung steht, ist nicht der Federweg, ist der, den das Federbein auch aufweist. Also je nachdem haben wir so eine Übersetzung von 1:2 oder 1:3, meist so 1:2. Das heißt, ich habe 60 mm Federweg am Federbein und 120 mm beispielsweise am Heck. Das heißt natürlich auch, ich brauche ein bisschen mehr Druck auf dem Öl im Federbein und da wird Stickstoff genommen und das kann man nicht so einfach servicen. Dafür gibt es dann Fachbetriebe, würde ich auch anraten, eine Gabel Federgabelwechsel beim Federgabelwechsel. Ein Federwechsel beim Federbein. Das kann man zur Not doch in Eigenregie machen oder sowas, aber alles andere nicht. Was aber beim Federbein natürlich ganz essentiell ist, das ist der Unterschied zur Gabel, die ja linear arbeitet. Wir haben natürlich irgendwo da auch Lager. Und da freut sich natürlich auch, wenn man da guckt, was für Lager da verbaut sind, ob es Gleitlager sind, ob das Kugellager sind oder ähnliche Lager, ob das Rillenlager sind oder sowas. Wenn man da mal nachschaut, gerade wenn man durchfährt, ist da schon Rost zu sehen oder nicht, ab und zu mal sauber machen, ab und zu ein bisschen fetten, dann funktioniert das Ganze auch lange Zeit sehr, sehr gut. Vor allen Dingen bleibt das Ansprechverhalten dann auch lange Zeit sehr, sehr gut. Also es gibt natürlich stellenweise Lager, weißt du, da hast du einen Bolzen drin oder ähnliches halt, da sind dann schon Rattermarken drauf zu sehen. Da muss man sich nicht mehr wundern, dass das Ganze nicht mehr richtig gut funktioniert. Also von daher ab und zu ein paar pflegende Hände, ab und zu ein bisschen Fett, dann lebt das Ganze auch lange und erfolgreich.
Das sind ja jetzt Sachen, die du als Motorradjournalist nicht jeden Tag prüfen musst, weil ja die Testmotorräder logischerweise wahrscheinlich alle neuwertig sind. Mhm. Trotzdem machst du ja auch viele Test- und Probefahrten. Mhm. Gibt es da irgendwelche Sachen, die du sofort testest und daran erkennst, wie gut ein Fahrwerk generell anspricht oder wie das fährt? Worauf achtest du da besonders im Fahrtbetrieb?
Ja, im Fahrtbetrieb guckst du ja einfach, wie das Gefühl ist und so weiter, wie weit die Gabel einfedert, wie sie auf Unebenheiten reagiert. Wie gesagt, der spannendste Test finde ich jetzt mal schon dieser Ansprechverhalten-Test im Stand. Das kann man mit jeder Gabel machen, in Anführungszeichen. Beim Federbein ist es ein bisschen schwieriger. Da geht es nicht so einfach. Aber das merkt man ja. Und das ist ja vielleicht auch der Vorteil von dem, was wir machen so im Testbetrieb. Wir fahren ja meistens immer vergleichend. Also wir haben ja nie nur ein Motorrad, mit dem wir dann irgendwas gucken, weil auch uns geht es natürlich so, wenn wir unseren Hintern auf einem Motorrad schwingen, dann adaptieren wir uns relativ schnell daran. Sobald du aber ein zweites Motorrad hast und dauernd wechselst, stellst du Unterschiede fest. Und die stellst du natürlich auch fest beim Fahrverhalten, beim Federungsverhalten, beim Dämpfungsverhalten eines Fahrwerks. Da merkst du dann halt schon so irgendwie, wenn du irgendwo reinbremst oder das eine Motorrad, das fängt ja vielleicht an zu stempeln oder das eine Motorrad schlägt sofort, wenn du doller bremst, durch, dann wird so mit metallischem Klonk oder ähnlichem übertrieben gesprochen oder das eine Motorrad geht ein bisschen weit, das andere Motorrad geht viel, viel enger und so weiter. Da stellt man dann schon Unterschiede fest, aber vor allen Dingen vergleichend halt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig halt. Und das ist, weil wir können das zwar auch herausfinden, wenn wir nur ein Motorrad fahren, aber wir sind natürlich auch keine Götter auf irgendwie zwei Rädern, sondern wenn du halt so einen anderen Aspekt dabei hast und dann das eine Motorrad gegen ein anderes fahren kannst, dann stellst du schnell fest, wo liegen Vorteile, wo liegen Nachteile, auch in Sachen Fahrwerk.
Also sich vielleicht einfach am Wochenende mal seinen Kumpel schnappen und dann genau. Gegenseitig mal kurz durchtauschen und auf die verschiedenen Fahrwerkselemente achten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar.
Gut, das Fahrwerksthema ist aus gutem Grund eines der komplexesten, was Motorräder angeht. Wow,
auf jeden Fall.
Komplex zu formulieren. Wenn es jetzt eine Sache gibt, die Zuschauer aus dieser Folge mitnehmen sollten, Was wäre die?
Achtet auf eure Vorspannung hinten. Also das ist ganz, ganz spannend, gerade wenn ihr einfach mal einen Kumpel mitnehmt oder so ähnliches. Bei jeder 125er kann man eigentlich die Vorspannung hinten am Federbein verändern, damit das Motorrad wieder in der vernünftigen Balance steht. Das ist kein Hexenwerk. Ab und zu habt ihr einen Handrad da dran bei guten Bikes. Ab und zu habt ihr einen Hakenschlüssel, mit dem ihr das machen müsst oder sowas. Guckt, dass ihr im Bereich dieser 30% seid, gerade wenn ihr mit Beladung fahrt oder wenn ihr alleine fahrt. Jeder wiegt nicht das Gleiche. Der Fahrwerksentwickler hat dieses Motorrad in der Regel auf diese 30% abgestimmt und wenn ihr halt schwerer seid als der Durchschnitt, dann fahrt ihr mit 50 rum und nutzt das volle Potenzial nicht. Wenn ihr leichter seid, fahrt ihr vielleicht mit 20% rum und nutzt es nicht. Wenn ihr zu zweit seid, dann fahrt ihr vielleicht mit 60-70% oder noch mehr negativ Federweg rum und dann wundert ihr euch, warum das Motorrad zwar ganz leicht in der Lenkung wird, aber irgendwie ganz komisch lenkt. Ja, also das ist ein ganz kleiner Gimmick, ganz kleines Feature, das da eingebaut ist, das ihr vorstellen könnt. Probiert es einfach aus. Holt euch einen Meterstab, macht euch eine Markierung an eurem Heck, ja, legt euch den Meterstab unten an die Achse ran und kippt das Motorrad über den Seitenständer raus und messt dann einfach den Abstand zwischen eurer Achse hinten und der Markierung oben am Heck. So, messt diesen Abstand und wenn ihr dann drauf sitzt mit einer Person, mit zwei Personen, sollte das ungefähr 36, 37, 35 Millimeter weniger sein, wenn ihr ein Fahrwerk habt, so mit 120, 130 Millimetern Federweg. Bei mehr Federweg 30% abziehen von dem, was ihr habt, dann kommt ihr da auch auf den richtigen Weg. Und wenn ihr euch in diesem Bereich irgendwie bewegt, dann habt ihr euer Motorrad schon sehr, sehr gut abgestimmt. So wie es der Entwickler sich mal ausgedacht hat. Und das ist was ihr merkt, versprochen. Also von daher, dicker Tipp, guckt auf die Vorspannung hinten, wenn ihr mal jemanden mitnimmt oder ähnliches, oder wenn ihr nicht gerade dem japanischen oder europäischen Idealmaß entspricht, sondern ein bisschen länger seid, ein bisschen schwerer, ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter, da könnt ihr viel Potenzial aus eurer 125er herausholen, egal ob es ein Sportler, Naked Bike, Enduro, Sumo oder sonst was ist.
Okay, ich habe aus dieser Folge hier nichts mehr rauszuholen, denn mein Fragenkatalog ist abgearbeitet. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für den gründlichen Input. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt heute. Vielleicht die Folge 2 oder 3 Mal hören, damit man auch wirklich alles verstanden hat. Aber ich fand es sehr interessant.
Sehr gut, das freut mich.
Vielen Dank.
Ja, gerne, gerne.
Möchtest du ein Outro machen jetzt? Möchtest du den Leuten noch was an die Hand geben?
Ja, also ich kann Ihnen nur in die Hand geben, was ich gerade schon gesagt habe. Es steckt einiges an Potenzial in eurer 125er und ich fände es total schade, wenn ihr das nicht nutzt, gerade im Bereich Fahrwerk. Es ist nicht so kompliziert, wie sie es anhört so, und wie gesagt, die Vorspannung hinten könnt ihr im Regelfall verstellen. Und wenn ihr diese Option schon habt, ihr habt sie bezahlt, dann nutzt sie doch einfach auch, weil damit macht ihr nichts verkehrt. Ihr könnt da auch nicht viel falsch machen, also von daher fuchst euch da ein bisschen rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich, dass ihr uns ein Like für diese Folge da lasst. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns gerne. Ansonsten würde ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Moritz. Es war wie immer eine Freude, mit dir einen 125er Champs Podcast, mittlerweile die 40. Folge aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in Folge 41 wieder, oder?
Jawohl, so machen wir es. Haut rein.
Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.